Wir haben konstatiert damals, dass eben diese massiven gesellschaftlichen Veränderungsprozesse in Zeichen einer Klimapolitik als Reaktion auf den industriegemachten Klimawandel im Osten nur bei einer Minderheit auf klare Akzeptanz treffen. Auch im Westen ist die Hälfte der Bevölkerung gegen diesen Wandel beziehungsweise sehr skeptisch gegen solche einschneidenden Maßnahmen. Aber wir sehen eben vor allen Dingen, dass da im Osten mehr ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Climate Gossip. Es ist die 23. Folge und das freut mich besonders, weil ich die Zahl 23 sehr gerne mag. Das möchte ich an dieser Stelle einmal gesagt haben. Dann möchte ich gesagt haben, dass ihr euch sicher wundert, warum hier niemand gerade noch Hallo sagt. Das liegt daran, dass Samira leider krank ist und deswegen diese Folge ohne sie stattfinden muss. Aber wir hatten ja versprochen, dass wir uns unbedingt noch zu den Landtagswahlen melden wollten. Die finden heute statt in Thüringen und Sachsen. Und wir wollten unbedingt einmal aus dieser klimapolitischen Brille auf diese Wahlen schauen. Denn uns ist aufgefallen, dass in vielen Umfragen das Thema Klimaschutz und Klimakrise A ziemlich weit unten stand, was so auch das Thema oder die Themen anging, die die Menschen gerade wirklich interessieren, was ja auch verständlich ist aufgrund ja, der aktuellen Lage irgendwie in der Welt. Wir sind dann aber noch ein bisschen tiefer ins Thema eingestiegen und haben uns auch nochmal Studien angeschaut, wie die Umweltbewusstseinsstudie des Umweltbundesamtes von 2022. Und da stand zum Beispiel drin, dass die Menschen im Osten eher verunsichert sind über die Veränderungen, die durch die Klimaschutzpolitik anstehen. Und deswegen haben wir uns gedacht, das müssen wir uns mal anschauen, woher das auch kommt, diese Verunsicherung, oder warum sie auch gerade dort größer ist. Und insgesamt, warum auch gerade dieses Thema auch in den Wahlen jetzt schon auch dazu genutzt wird, um Stimmung zu machen und zu polarisieren und irgendwie auch als Bedrohung für das Leben der Leute dargestellt wird. Und deswegen haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich damit sehr gut auskennt, und zwar Axel Saalheiser. Axel Saalheiser ist Soziologe. Er forscht zum Rechtsextremismus, zur Demokratie, zu politischen Einstellungen in der Bevölkerung, auch zu Parteien und zur Bewegungsforschung. Und zwar am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Seit 2022 ist er sogar der wissenschaftliche Leiter dort. Und er hat auch viele Jahre zuvor als Co-Autor den Thüringen-Monitor mit herausgebracht. Außerdem hat er sich in den letzten Jahren auch viel mit der ökologischen Krise und der ökologischen Transformation befasst und eben auch damit, wie dies in der Bevölkerung wahrgenommen wird und auch natürlich von Rechtspopulistinnen oder auch Rechtsextremen genutzt wird oder auch thematisiert wird. Er ist beispielsweise auch einer der drei Autoren des Buches Klimarassismus, der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende. Und in den letzten Jahren hat er am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Jena mit Kolleginnen das Projekt zum internationalen Rechtspopulismus im Kontext globaler ökologischer Krisen durchgeführt. Warum ich das jetzt alles so erzählt habe, ist einfach deswegen, weil ich einmal klar machen wollte, Axel Saalheiser kennt sich wirklich aus. Er kennt die Gedanken und die Stimmungen der Menschen in der Region, gerade eben auch in Thüringen. Und das werdet ihr auch gleich merken, denn er hat viele spannende Erkenntnisse und Beobachtungen mitgebracht, die ja vor allem eben auch aus seiner jahrelangen Forschung stammen. Und darüber haben wir eben gesprochen. Und ich würde sagen, wir starten dann jetzt auch endlich in das Gespräch. Am Wochenende wird jetzt in Thüringen gewählt, ebenso im Nachbarbundesland Sachsen. Wie schaust du jetzt als Soziologe auf die Wahlen?
Nun ja, wer kennt die Gedanken, wer kennt die Stimmung? Wir kennen die Befragungen. Und mit Blick auf die Wahlen haben sicherlich viele jetzt in den letzten Monaten, eigentlich schon seit einem halben Jahr, immer sehr besorgt auf die Befragungsergebnisse mit der üblichen Sonntagsfrage geschaut. Und dass die AfD eine relativ starke Unterstützung bei den Thüringer Wählerinnen hat, das ist ja nun bekannt. Das hat sich in den letzten Jahren gezeigt bei den anderen Wahlen, das hat sich bei den letzten Landtagswahlen gezeigt, bei früheren Kommunal-Europawahlen. Das hat sich in diesem Frühjahr im Mai besonders bei den Kommunalwahlen in Thüringen gezeigt, wo die AfD sich vielleicht einen Durchmarsch auch erhofft hatte und sich sicherlich regional unterschiedlich in den Landkreisen einer großen Wählerinnenunterstützung versichern wollte. Und dieser Durchmarsch ist nicht gelungen. Wir hatten damals auch konstatiert, es gibt eben nicht diese blaue Welle und das ist vielleicht aber trotzdem blaues Auge für die Demokratie. Und weggekommen sind wir sicherlich nicht gut aus der Sache, weil es hat zwar keine neuen AfD-Landräte oder Oberbürgermeisterin gegeben, was sich die AfD erhofft hätte, aber es gab eben in fast allen Regionen Thüringens Stichwahlen, wo AfD-Kandidaten in die Stichwahl gekommen sind für diese Spitzenämter. Und was erstmal eben auch bei einem ersten Wahlgang schon passiert war, das war ja die Verrechnung der Stimmen zu der Besetzung der Regionalparlamente, ja, der Kreistage und der Stadträte in den kreisfreien Städten. Und da haben wir gesehen, dass die AfD enorm stark ist. Und wenn man es mal über den Daumen peilt bei diesen Regional- und Kommunalwahlen, die durchaus sehr stark von bundespolitischen, landespolitischen Themen geprägt waren, weniger von den spezifischen Anliegen oder beziehungsweise eben auch Dingen, die einfach im Befugnis im Entscheidungskreis von Regionalpolitik liegen können, ja, die im Kreis wirklich eben verändert werden können. Wir müssen konstatieren, dass eben die Bundes- und Landespolitik da sehr durchgeschlagen hat. Und tatsächlich ist es auch ein ziemlich besorgniserregender, aber sage ich mal, zutreffender Gradmesser gewesen. Und wenn wir jetzt die Befragung für die anstehenden Landtagswahlen in Thüringen sehen, dann sehen wir ganz ähnlich wie in Sachsen eben hohes Mobilisierungs-, nicht nur Potenzial, sondern voraussichtlich tatsächlich eben auch ein Mobilisierungserfolg, dass die AfD hier in Thüringen zumindest stärkste Kraft werden könnte. Und ja, das sind eben auch Kennzeichen dafür, dass sich die politische Kultur verändert, dass viele Leute eben doch geneigt oder gewillt sind oder entschlossen sogar einer rechtsextremen, antidemokratischen, antipluralistischen Politik eben die Unterstützung zu geben, solche Leute auch in Verantwortung zu wählen. Und das ist oftmals kritisiert worden. Das hat aber eben gerade in Ostthüringen auch in ganz Thüringen, es hat in der Region in Mitteldeutschland auch leider eben eine Kontinuität und gewisse Ursachen, ja, die man erklären muss, die man verstehen muss und aus denen man auch die Konsequenzen ziehen muss.
Ich glaube, das ist auch gerade so ein Punkt, warum wir auch gerne über dieses Thema sprechen wollten. Also, was ja auch immer sehr, oder welche Themen natürlich auch gerade jetzt mit Blick auf die Wahlen eine große Rolle spielen: Thema Migration, Thema Inflation, irgendwie so die wirtschaftliche Lage. Wir beschäftigen uns im Podcast natürlich vor allem mit dem Thema Klimaschutz, ökologische Transformation, grundsätzlich der Klimakrise und der Klimapolitik in Deutschland. Und auch dazu hast du jetzt in den vergangenen Jahren ja viel geforscht zu der politischen Einstellung in der Bevölkerung und eben da eben auch zum Thema Klimakrise und mit der zusammenhängenden notwendigen ökologischen Transformation. Wie ist das denn bei diesem Thema? Also wie muss oder wie ist der Stellenwert dieses Themas bei diesen Wahlen?
Ja, das muss man nochmal differenziert abschichten. Das hat sicherlich jetzt keinen direkten Einfluss, weil über Klima wird ja in diesen Tagen wenig geredet. Ja?
Genau.
Debatten um Migration, Asyl, angeblich überbordende Ausländerkriminalität, angebliche Überfremdung, ja, werden da ins Feld geführt. Ja, die innere Sicherheit, diese Fragen und sicherlich aber dann eben auch nachgeordnet. Auch landesspezifischere Probleme wie Bildungsfragen, ja, wie Fachkräftemangel, wie Themen des ländlichen Raumes. Ja. Und über Klima wird indirekt gesprochen, was zum Beispiel die Energiepreise anbetrifft. Und dann ist es verbunden mit der Russlandfrage. Ja, und da kommt dieses Thema ja nicht durch die Hintertür, aber im Prinzip schon ein bisschen indirekt natürlich ins Spiel. Aber es war jetzt nun nicht das Mobilisierungsthema, sage ich mal, dass wir eben sehr viel über Nachhaltigkeitstransformation in dem Sinne geredet haben. Aber es ist natürlich zu konstatieren, dass das durchaus auf diese indirekte Weise eine große Rolle spielt, weil es geht ja um die Veränderung unserer Lebensweise. Und ja, unser altes Projekt, was mittlerweile abgeschlossen ist, das hat sich auch dezidiert so benannt, dass es um Rechtspopulismus im Kontext globaler ökologischer Krisen geht. Und wenn wir natürlich nochmal den Blick weiten, dann ist es nicht nur eine Frage der jetzt Wählerinnen und Unterstützerinnen von rechtspopulistischen Parteien, sondern es geht natürlich alle an. Es geht um die Veränderung unserer Produktions- und Lebensweisen. Und gerade in Zeiten von Krisen, ja, wo sich eben auch diese Auswirkungen letzten Endes zeigen bei steigenden Energiepreisen, ja, eben auch bei manchen sich das Gefühl sehr breit gemacht hat, dass unsere Gesellschaft zunehmend entsichert ist, dass sich Zukunftsängste, auch Statusverlustängste eben breit machen, dann ist es natürlich eben auch ein gefundenes Fressen für jene, die diese Abstiegserzählungen damit verbinden, dass eben angeblich die Eliten daran schuld sind und dass es sich hier um ein planhaftes, gesteuertes Vorgehen von korrupten Verschwörern geht, von Eliten, von Politik, von linksgrünen Machenschaften und so weiter und so fort, die letzten Endes den Wohlstand und auch unsere Lebens- und Produktions- und Konsumweisen abschaffen wollten und das eben ohne Zwang. Ich meine, die AfD führt diese Rede ganz deutlich und es resoniert eben in unterschiedlichen Bevölkerungskreisen unterschiedlich. Wir konnten aber zeigen in Befragungen, dass es durchaus eben anschlussfähig ist und nicht an kleine Minderheiten, sondern an beträchtliche Teile in der Bevölkerung eben diese Rede, dass Klimaschutzpolitik übertrieben sei. Und wir haben es ja in vergangenen Wahlkämpfen auch schon gesehen, auch auf Bundesebene, aber auch in Thüringen hat das eine Rolle gespielt. Also zum Beispiel die Dämonisierung von grüner ökologischer Politik, die sich eben auch über Nachhaltigkeitsfragen bis hin eben tatsächlich zu Alltagspraktiken, die auf einen nachhaltigen Verzicht, auf eine Einschränkung von Konsum abzielen, ja auch im Umbau von Produktion und Transport, Verkehr und so weiter und so fort, dass die letzten Endes eben so stark kritisiert werden, auch dämonisiert werden. Da spielt Desinformation, Fake News spielen da eine Rolle und natürlich tatsächlich eben diese möglichst negative Deutung, dass den Menschen was weggenommen würde, dass das alles unnötig sei. Und das haben wir auch in Thüringen gesehen, ganz stark in den letzten Jahren.
Also so ein bisschen wirklich dieses, dass dieses Thema Klimaschutz sehr, also sehr, sehr negativ besetzt ist auf jeden Fall. Also genau, was du sagst, Verlust, aber auch vor allem Bedrohung. Also so, das höre ich so raus, dass es auch als, dass Klimaschutzmaßnahmen als Bedrohung für das eigene Leben, für irgendwie, wie man lebt, die Art und Weise, wie man lebt, irgendwie wahrgenommen werden. Kann man das sich so vorstellen, dass es sehr, oder dass da so, dass das so sehr überwiegt gerade oder bei einigen?
Ja, bei einigen schon. Und ja, ich meine, es ist erstmal paradox. Wir haben natürlich eben diese 3,5 Jahrzehnte Geschichte einer ostdeutschen Transformation und dann einer weiteren Nachtransformation, ja, durch andere Krisen. Aber am Anfang der Demokratisierung in Ostdeutschland mit der Wiedervereinigung, mit der Wende und dann mit der Wiedervereinigung stand ja eigentlich eine Ausgangssituation, wo Umweltthemen sehr relevant gewesen sind. Und auch nochmal auf eine doppelte Art und Weise. Einmal, weil man die Umweltschäden aus der DDR ererbt hatte und die aufgearbeitet werden mussten. Und auf der anderen Seite aber, dass es eben dann ziemlich schnell eben auch eine Wendung genommen hat. Und dass das auch ge dazu geführt hat, dass zum Beispiel ökologische Themen ein bisschen in, naja, ins Abseits gekommen sind. Ja, also es gibt immer, gab immer Leute, die dafür sensibel waren. Ja, aber wir sehen es auch alleine eben an der Unterstützung für die Grünen, die sicherlich eben in im ehemaligen DDR-Gebiet, auch in Thüringen, auch in anderen ostdeutschen Bundesländern eben immer schwächer ausgeprägt gewesen ist als in Westdeutschland letzten Endes. Ich meine, die 90er Jahre und diese Wiedervereinigung, die war natürlich auch ein wirtschaftliches Wachstum, eben auch auf ein Strukturwachstum und auch auf den Ausbau von dezidiert fossilen Industrien ausgerichtet. Ja, dass dieses Erbe einer fossilen Industrie, einer Wachstumswirtschaft, das war ja in der DDR, die überindustrialisiert war, schon angelegt, ja, und das war ja eben auch das Wachstumsmodell der sogenannten blühenden Landschaften, ja, so abstrus das letzten Endes ist, aber da eben was aufzubauen. Und das wurde dann ja letzten Endes eben auch an der Kritik eben dieses Transformationsprozesses mit seinen ganzen Erschwernissen eben auch immer eben ziemlich plastisch gemacht und wurde ja auch aufgegriffen, eben ironisch bis sarkastisch. Ja, ihr mit euren blühenden Landschaften, weil es nämlich auch erst mal ein Industriesterben gegeben hat und viele Verbesserungen für die Umwelt und letzten Endes dann auch eben für das Klima, wenn man es mal so sieht, in Ostdeutschland eigentlich unfreiwillig passiert sind. Ja, gleichzeitig Massenarbeitslosigkeit und das sind natürlich auch Kollektivtraumata. Ja, die Entleerung des ländlichen Raums, das Abwandern von vielen Menschen und es waren Transformationsschocks. Und wenn jetzt gesagt wird, wir brauchen eine Klimatransformation, wir brauchen einen ganz heftigen Eingriff letzten Endes auch in Wirtschaften, Arbeiten und Leben, in Transport und Verkehr, dann kann man sich vorstellen, dass in Ostdeutschland, auch in Thüringen, ja, die Bereitschaft da vorne wegzugehen und eben letzten Endes auch zu sagen, ja, jetzt werden wir mal Verzicht üben und so weiter und so fort, dass diese Bereitschaft geringer ausfällt als in anderen Teilen der Bundesrepublik. Wir sehen das überall, aber wir müssen eben auch so eine Art eben Prägung durch diese Transformationsschocks in besonderem Maße in Ostdeutschland annehmen und dass die Menschen eben nicht bereit sind, letzten Endes eben auch noch diese Strukturen, die gewachsen sind, jetzt eben aufzugeben, ja, dass die Hemmnisse größer sind.
Ja, das ist ja auch tatsächlich etwas, was zumindest auch Umfragen zeigen oder auch Studien. Also die Umweltbewusstseinsstudie des Umweltbundesamtes von 2022, die zeigt eben auch, dass 72% der Befragten in Ostdeutschland deutlich verunsicherter sind, als die ökologische Wirtschafts, ja, die Wirtschaftsumbau, haben Sie es hier in der Studie genannt, als jetzt in Westdeutschland. Da waren es 55%. Diese Verunsicherung, du hast gerade erklärt, woher die kommt. Hast du das Gefühl, dass das so auch im Rest der Bundesrepublik nachvollzogen werden kann? Weil es ist ja immer noch diese Debatte so, was ist denn, also gerade so mit diesem Westblick, sage ich mal, oft dieses, ja, was ist denn da los? Warum ist das denn so? Warum haben denn da auch gerade warum ist die AfD da so im Aufwind? Es gibt natürlich immer viele Erklärungen, aber die Frage ist natürlich, ob das so wirklich nachvollzogen werden kann, dass es diese Transformationsschocks einfach gab und dass die auch einfach so sehr nachwirken.
Ja, ich denke, das Bewusstsein ist schon gereift und in Regionen, wo diese Transformationsschocks ja auch für den Westen gelten, ist es sicherlich ganz ähnlich, obwohl wir das in den Befragungen nicht so gut nachvollziehen können, weil die tatsächlich immer diesen Ost-West-Unterschied machen. Und unsere eigenen Befragungen, die sind jetzt schon 2 Jahre alt. Die letzte Befragung, die wir zu diesem Thema gemacht haben. Aber da hat sich eben deutlich dieser Ost-West-Unterschied erstmal aufgezeigt. Ja, also wir haben zum Beispiel eben ganz basal gefragt mit diesem Thema, weil ja Klimawandelleugnung eben auch immer als Ursache gesehen wird dafür, dass die Menschen natürlich eben eine Klimaschutzpolitik eben als übertrieben ansehen könnten oder ablehnen, ja, dass sich da auch verschwörungsideologische Deutungen anknüpfen. Die Rechtspopulisten versuchen ja auszubeuten, die Rechtspopulisten eben auch gezielt streuen. Ja, wie gesagt, dass die Elite, das linksgrüne Establishment will euch euren Wohlstand, eure Wirtschaft, eure Arbeitsplätze, eure Lebensweise wegnehmen und so weiter und so fort, um daraus eben auch Widerstand letzten Endes zu generieren und eine Auflehnung gegen auch demokratische Politik. Ja, und deswegen erstmal diese Frage, ob die Auswirkungen des Klimawandels übertrieben dargestellt worden sind. Und in Westdeutschland haben da 20% zugestimmt dieser Aussage. Das ist also auch kein Pappenstiel, also beziehungsweise das ist eben auch ein wesentlicher Teil.
Ja,
Und
jeder
immerhin haben da
Fünfte.
auch fast ein Drittel der Befragten gesagt, so teils, teils. Sie konnten die Befragung, also diese Aussage eben nicht ablehnen. Ja, die glauben eben auch, ja, zum Teil werden die Auswirkungen des Klimawandels übertrieben dargestellt. Und da haben wir dann aber eben schon gesehen, dass in Ostdeutschland hingegen eben nicht 20% zugestimmt haben, sondern über 40%. Da haben 42% der Ostdeutschen zugestimmt, der Aussage, die Auswirkungen des Klimawandels werden übertrieben dargestellt. Und dann ist natürlich eben die Frage, ja, was wird denn gegen den Klimawandel gemacht, wenn es denn eben als sinnvoll gesehen wird? Ja, und da haben wir eben auch noch mal gefragt, eben sind die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels eigentlich ausreichend? Gehen sie nicht weit genug oder sind sie übertrieben oder vielleicht sogar völlig sinnlos? Also entweder völlig sinnlos, weil man denkt, naja, wir können sowieso nichts dagegen tun. Alles, was wir tun, ist eben zwecklos. Oder vielleicht, weil es eben auch die falschen Maßnahmen sind. Aber da mussten wir zumindest konstatieren, dass immerhin ein Drittel der Ostdeutschen sagte, ja, das reicht schon aus, was gemacht wird. Im Westen waren es nur 18%. Und das ist ein deutlicher Unterschied. Und so könnte ich weitermachen. Wir haben noch ein paar andere Fragen gestellt und wir haben eben auch gefragt, ob die Leute Reformen im Bereich des Wirtschafts- und Sozialsystems, und zwar grundlegende Reformen, als notwendig erachten, um den Klimawandel wirksam zu bekämpfen. Und da haben wir dann eben gesehen, dass da die Zustimmung von solchen Reformen im Osten auch deutlich zurückgeht gegenüber dem Westen. Auch im Westen gibt es Menschen, die sagen, nein, das lehne ich ab. Das lehne ich überwiegend oder völlig ab, dass es grundlegende Reformen gibt. Aber im Osten war die Ablehnung so viel größer. Da haben fast doppelt so viel, also prozentual doppelt so viel Menschen eben abgelehnt, diese Reformen haben zu müssen. Und was das Entscheidende ist, wir haben uns das natürlich ein bisschen genauer angeguckt und wir können natürlich statistische Analysen machen, wo man eben auch noch mal genauer hinguckt, weil das ist jetzt erstmal ja so eine Verallgemeinerung Ost-West, ja, und wir wissen ja, die Bevölkerung ist in unterschiedlichen Lagen. Ich hatte schon über Benachteiligungsgefühle, eben auch über unterschiedliche ökonomische Bedingungen, wie wir sagen, und über unterschiedliche Wahrnehmungen und Deutungen geredet. Ja, und wir haben aber eben auch mal ein bisschen in diese Subgruppenanalyse, wie wir sagen würden, reingeguckt und diese ganzen Merkmale verglichen. Also ob die Leute zum Beispiel ein hohes Einkommen haben, welchen Beruf sie haben, welche Bildung sie haben, welchen Alter sie haben. Ne? Kann man ja auch sagen, ist eine Generationenfrage. Eben Stichwort Fridays for Future, die es ja freilich eben auch in Ostdeutschland gibt. Also ökologisch sensible und eben auch Klimawandel besorgte, bewegte junge Menschen. Und wir haben uns diese ganzen Merkmale mal angeguckt und haben auch so Parameter aufgenommen, die jetzt eben auch das Verhältnis zur Politik anbetreffen. Ja, ob man sich zum Beispiel auch eben als wirksam begreift, ob man sich von der Politik gehört fühlt und so weiter und so fort. Und wir haben das alles mal ein bisschen verrechnet. Und diese statistischen Analysen geben eben nur Hinweise darauf. Aber bezeichnend war, wenn man diese ganzen soziodemografischen Parameter wie Alter, Geschlecht, Bildung und so weiter und so fort rausrechnet, dann bleibt immer noch dieser Ost-West-Unterschied. Ja, wir konnten natürlich nicht alles beobachten, aber das ist schon ein Zeichen, dass tatsächlich es eben auch nicht so einfach ist, dass wir sagen können, ja, den Menschen in Ostdeutschland, denen geht es eben schlechter und so weiter und so fort. Ja, oder da sind eben auch nicht so viele Menschen privilegiert oder sie haben eben postmaterialistische Werte und so, sondern wir haben das schon als Anzeichen gedeutet, dass eben die Transformationserfahrung der letzten Jahre und auch der Eindruck, dass demokratische Politik vielleicht nicht zu erfolgreichen und einseitig als positiv zu bewertenden Entscheidungen kommt und auch teilweise eben die Prozesse eben nicht so steuern kann, wie es vielleicht erwünscht ist. Und ja, wir haben eben konstatiert damals auch in unseren Veröffentlichungen, dass eben diese massiven gesellschaftlichen Veränderungsprozesse in Zeichen einer Klimapolitik als Reaktion auf den industriegemachten Klimawandel im Osten nur bei einer Minderheit auf klare Akzeptanz treffen. Ja, auch im Westen ist die Hälfte der Bevölkerung gegen diesen Wandel beziehungsweise sehr skeptisch. Ja, gegen solche einschneidenden Maßnahmen. Es gibt diese Hemmnisse, aber wir sehen eben vor allen Dingen, dass da im Osten mehr ist. Und das führen wir darauf zurück, dass es eben letzten Endes hier eben auch eine größere Entsicherung gibt. Und wir ganz deutlich sagen müssen, dass natürlich eben auch von einschneidenden Maßnahmen die ostdeutsche Bevölkerung wahrnimmt, dass sie da stärker betroffen sein könnte. Ja, das sehen wir ja schon in der Energiepolitik und in der Exportabhängigkeit von Russland, wenn wir das mal irgendwie eben auch in einem Nebensatz unterbringen.
Wie kommt das denn zustande, dass man denkt, dass man dafür tatsächlich deutlicher betroffen ist? Weil das finde ich interessant. Ich habe nämlich gestern einen Podcast gehört von den Kolleginnen vom 0630-Podcast vom WDR, die da auch eine junge Frau hatten, die auch so ein bisschen darüber gesprochen hat, wie sich das auch, also auch über die Wahlen gesprochen hat und eben meinte, der, ich zitiere mal, Verbrennungsmotoren abschaffen ist für die Leute in Thüringen eine Red Flag. Das heißt für die quasi, oder es wird verstanden, die wollen uns unsere Autos wegnehmen. Warum sind oder warum kommt das so oder dort noch deutlicher so an als vielleicht im Rest der Republik?
Ja, da haben wir eben auch wieder ambivalente Befunde. Also Mobilität mit dem Elektro, mit dem Verbrennungsmotor wird ja oftmals zum ländlichen Raum eben zugeordnet, beziehungsweise damit verbunden mit diesem Thema ländlicher Raum. Wie kommen die Leute weg, wenn keine Busse mehr fahren, wenn der öffentliche Nahverkehr eben so schlecht ausgebaut ist? Ja, die Städter, die können eben gegen Kohle und gegen Diesel hüpfen. Die steigen dann in die Straßenbahn oder laufen. Ja, und auf dem Dorf, wir sind abgehängt, wir brauchen unseren Motor, wir brauchen unsere Autos, wir brauchen unseren Individualverkehr, um zur Arbeit zu kommen, um die Kinder in die Schule zu bringen, weil man vielleicht sogar so abgelegen liegt, wo kein Schulbus fährt. Ja, wir müssen einkaufen. Wir wollen Freizeitgestaltung machen und so weiter und so fort. Und muss erstmal konstatieren, dass Thüringen, ähnlich wie andere ostdeutsche Bundesländer, sehr stark durch diesen ländlichen Raum geprägt ist. In Thüringen gibt es wenige große Städte mit so einem gut ausgebauten innerstädtischen Verkehrsnetz. Ja, keine Frage, da fahren die Straßenbahnen, da fahren die Busse. Aber um diese wenigen Inseln der Urbanität wird es eben sehr schnell klein- und mittelstädtisch, beziehungsweise dörflich. Ungefähr 70% der Menschen in Thüringen leben im ländlichen Raum und sind dann letzten Endes eben auch darauf angewiesen, ganz viele von ihnen jedenfalls, dass sie da irgendwie mobil sind. Ja. Und eine Sache kommt noch hinzu, die Automobilindustrie und die Automobilzulieferindustrie spielt gerade in Westthüringen und in Teilen von Nordthüringen eine sehr große Rolle. Es ist zum Glück gelungen, eben in den letzten Jahren eben auch Neuansiedlungen in der Zulieferindustrie zu schaffen, um Arbeitsplätze eben auch zu erhalten, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben unter anderem in Eisenach eben das große Werk, ja, was wir auch eine lange Tradition hat, ja, die Opel-Werke. Und wir haben eben diese vielen Zulieferfirmen und wir haben auch in anderen Teilen von Ostdeutschland, also von Thüringen jetzt eben spezifisch eben auch nochmal eine Industrie, die natürlich oder eine Wirtschaft, überhaupt eine Gewerbelandschaft, die natürlich auch auf das Auto irgendwo abgestimmt ist, ja, und mal abgesehen davon, dass es eben zum Alltag von vielen Menschen gehört, ja, die das Auto nicht nur als Statussymbol, sondern als Notwendigkeit unterhalten. Ja, und wenn man sich anguckt, wie teuer Elektroautos sind und wie unattraktiv Elektroautos sind aufgrund eben eines nicht gut entwickelten eines nicht gut entwickelten Systems eben von Elektrotankstellen, ja, und Ladesäulen und so weiter und so fort, die ganzen Problemlagen, die noch mit dieser Technologie verbunden sind, ja. Also dann ist es natürlich klar, dass die Leute da eben auch auf den Verbrenner bezogen sind. Die andere Frage ist, was da für ein Kulturkampf teilweise draus gemacht wird, ja? Und dass dann einige Leute da eben auch durchaus für diese Erzählung empfänglich sind, dass das letzten Endes eben auch total unproblematisch sei, einen Verbrennungsmotor zu haben und dass man letzten Endes eben auch teilweise das Auto ein bisschen überhöht. Ja, ich meine, das ist so ein Ding, dass das dann mit deutscher Identität verknüpft wird und so weiter und so fort. Eigentlich ist das ja ein alter Hut, wo eben es auch immer eine gewisse Kulturkritik daran gegeben hat, welchen Stellenwert, auch welche Abhängigkeit von dieser Technologie bestehen, ja, bis hin dann eben zur Stadtplanung, dass eben alles auf Autos ausgerichtet ist. Ja, und nicht auf Fußgänger oder eben Menschen, könnte man mal sagen. Ja. Aber das sind eben Probleme, die die Menschen logischerweise berühren, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Mobilität zunehmend gefährdet ist und wenn es eben auch nicht gelingt, und in den letzten Jahrzehnten ist es nicht gelungen, eben das zu kompensieren, was da weggebrochen ist. Weil wir müssen eben auch konstatieren, es gab mal ein sehr, sehr dicht ausgebautes und auch sehr stark beanspruchtes, genutztes, geschätztes und wichtiges Verkehrsnetz, ein öffentliches Verkehrsnetz von Bahn und Bussen, aber die rostigen, stillgelegten Schienenstränge, die zerschneiden ganz Ostdeutschland und sind auch hier in Thüringen eben immer noch da und die Zeugen von einer Zeit, wo viele Leute tatsächlich mal eben auch ganz bequem mit dem Zug fahren konnten. Das ist aber zugunsten des Autos in den 90er Jahren alles stillgelegt worden.
Ja, ich finde das total interessant, weil gerade dieses Thema Auto ist, glaube ich, auch sowieso, also ist ja grundsätzlich auch so ein Thema, was sehr polarisiert, gerade auch Verbrennungsmotor, oder wenn wir auch nur ans Tempolimit denken, das ist ja grundsätzlich so ein
Ja.
Thema und natürlich auch die Erzählungen drumherum. Ich finde es total spannend, was du ja auch gesagt hast, dass da, es gibt einfach viel Unsicherheit. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob man schon Angst sagen kann vor der Veränderung auf eine Art und Weise, weil man auch irgendwie nicht genau weiß, was da auf einen zukommt. Was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist, da gab es jetzt auch eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zu, dass ja auch der Windkraftausbau in Ostdeutschland oder in ostdeutschen Bundesländern eher kritisch gesehen wird oder eher abgelehnt wird, im Gegensatz zu Westdeutschland. Aber zum Beispiel bei der Solarenergie sieht das ganz anders aus. Die ist viel, wie soll man sagen, da sieht man irgendwie die Notwendigkeit oder da sieht man auch eine Zustimmung, auch im Ostdeutschland. Wo ich mich auch gefragt habe, liegt das vielleicht auch daran, dass wenn man dann irgendwie auch sieht oder wenn man dann wirklich auch eine Solaranlage auf dem eigenen Dach hat, dass man dann irgendwie sieht, ah, davon kann ich auch irgendwie profitieren. Ob das auch so diese Momente sind, dass man einfach dadurch, dass man nicht weiß, was diese ökologische Transformation Transformation ist ja auch so ein krasses Wort für viele. Also, was soll das sein? Was bedeutet das jetzt für mich persönlich? Dass deswegen auch diese Ablehnung da ist, weil man eigentlich gar nicht weiß, wie man selber davon irgendwie profitieren soll, wenn man plötzlich, ja, wenn diese ganzen Veränderungen anstehen und jetzt bei der Solarenergie, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal eine These, die ich in den Raum stelle, dass man da irgendwie das mehr für sich selber erkennen kann, wie man davon vielleicht auch profitieren kann im eigenen Leben.
Ja, das würde ich schon so sehen. Also das spielt eine große Rolle, ob die Menschen das Gefühl haben, dass da auch was fürs Gemeinwesen und letzten Endes vielleicht sogar für den eigenen Geldbeutel übrig bleibt. Ja, also zweifellos gibt es eben ein hohes Verständnis dafür, dass das gute Technologien sein mögen. Ja, auch eben, es gibt aber dann eben auch diese Kritik an vor allen Dingen der Windkraft. Ja, dass sie eben erstmal mit der Landschaftszerstörung, ja, wie es teilweise gesagt wird, also eben auch mit ästhetischer Beeinträchtigung verbunden ist, dass sie irgendwie das Bild der Heimat zerstört, ja, und vielleicht damit sogar schlecht für den Tourismus wäre, ja, dass Leute eben nicht mehr in das romantische Thüringen kommen, weil dort überall eben hessische Windräder stehen würden und so. Diese Befürchtung gibt es natürlich eben auch, ja. Und dann wird ja mit der Windkraft werden Gesundheitsschäden und eben auch eben Beeinträchtigungen für den Vogelschutz und so weiter und so fort verbunden und wird davon geredet, ja, dass der Infraschall und eben auch der Schlagschattenwurf eben die Anwohner stört und eben auch ihre Gesundheit beeinträchtigt und so. Und Solarenergie, ja, also eben auch diese größeren Solarparks sind natürlich weniger invasiv. Ja, die fallen dann vielleicht irgendwie auf, wenn man drüber fliegt, aber wer macht das schon? Ja, und ich meine, da auch da gibt es Kritik, ja, was zum Beispiel eben auch, also dann praktisch die Umwidmung von landwirtschaftlichen Nutzflächen anbetrifft, ja, oder vielleicht, dass da die Sonne reflektiert wird, dass sich die Wärme erhöht und so weiter und so fort. Darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen, aber ich meine, es ist evident, dass es eben Unterschiede gibt, na, ob Windparks errichtet werden und ob Solarparks errichtet werden. Und wir wissen es aus deutschlandweiten Untersuchungen, die es schon seit ein paar Jahren gibt und die auch dann repliziert worden sind. Das ist erstmal sehr wichtig. Es gibt ja überall auch diese Anti-Windkraft-Initiativen und die sind dann eben auch sehr lautstark und haben natürlich eben auch sich miteinander gewissermaßen koordiniert abgesprochen, ja, haben letzten Endes eben auch sich professionalisiert und Gutachten erstellen lassen. Beim genaueren Hinsehen sind das nicht die Graswurzeln, kurze Bürgerinitiativen nur so einfach, die das eben aus ihrer eigenen Betroffenheit und aus ihrer Besorgnis gemacht haben, sondern die werden auch durchaus eben unterstützt eben von Interessensgruppen, auch teilweise eben gerade eben mit solchen Gutachten und mit solchen Erzählungen, ja. Also es gibt da auch eine bundesweite Vernetzung, aber was wir konstatieren müssen, die haben die Meinung natürlich in der Öffentlichkeit auch in einer gewissen Weise geprägt. Und wenn man mal fragt, ob die Menschen tatsächlich gegen die Windkraft so sind, merkt man aber, dass die Gegner eigentlich oftmals auch in der Minderheit sind und dass man bloß irgendwie den Eindruck hat, dass die Leute sich so dagegen verspüren. Ich muss auch noch mal ein bisschen die Lanze für den ländlichen Raum brechen. Es ist nämlich nicht so, dass da die Leute eben unbedingt sagen, ja, wir müssen nichts gegen den Klimawandel tun, viel stärker als in der Stadt. Auch dort gibt es eben Leute, die haben nicht das Verständnis für bestimmte ökologische Maßnahmen und die finden es besonders eben nicht schön, dass vielleicht ausgerechnet bei ihnen nun so ein Windpark errichtet wird oder meinetwegen ein, zwei Windräder oder vielleicht auch so ein Solarfeld. Aber es ist eine Frage der Verteilung und der Verteilungsgerechtigkeit und wer die Lasten trägt. Und ich meine, es ist natürlich klar, dass der ländliche Raum nicht nur die Folgen des Klimawandels am meisten oder am ehesten sogar spürt, ja, und am deutlichsten jetzt teilweise schon spürt, sondern eben auch diese Kosten der Transformation besonders eben abfangen soll, ja, und da besonders darunter leidet. Also wir haben über Mobilität gesprochen, wir haben aber jetzt eben auch über Energieerzeugung gesprochen. Und also unterm Strich ist es ja so, dann auf dem Land wird der Strom erzeugt, eben auch dieser nachhaltige grüne Strom, ja, auch mit seinen eben Nebeneffekten, auch mit seinen unerwünschten Folgen, ja, verbraucht wird er aber größtenteils im städtischen Raum. Ja. Und das ist natürlich eine Gerechtigkeitsfrage. Und wir haben festgestellt, dass gerade in Ostdeutschland es eben nicht so ist, dass die Leute im ländlichen Raum unbedingt eben sich so einer Reformpolitik versperren, sondern eher im städtischen Raum. Im ländlichen Raum haben viele schon längst kapiert, dass es Veränderungen geben muss. Sie fordern aber berechtigterweise ein, dass es sozialverträglich mit Augenmaß ist und dass sie vielleicht eben auch daran beteiligt werden. Und ich glaube, Mitsprache ist ein großes Element, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und wir sehen, dass dort die Akzeptanz zum Beispiel auch für größere, invasivere Maßnahmen wie Windparks eben, auch in der schönen Natur, steigt. Die Akzeptanz steigt dort, wo die Menschen darin eben auch eine Beteiligung finden, wo zum Beispiel das Geld in die Kommune fließt und nicht an Konsortien, nicht an einzelne Privateigentümer, sondern wo eben auch was fürs Gemeinwesen gemacht wird. Es gibt da schon einige gute Modellfälle. Es gibt ganze Kommunen, die auf Nachhaltigkeit umstellen im ganzen Bundesgebiet, aber selbstverständlich auch in Ostdeutschland. Auch in Thüringen gibt es solche Orte und da sind die Leute auch für nachhaltige, für erneuerbare Energien, weil sie sehen, das nützt allen was.
Das finde ich total spannend, weil das, glaube ich, auch dieser Punkt ist. Wir haben ja jetzt viel über Erzählungen gesprochen, die irgendwie existieren, in die eine oder in die andere Richtung. Und wahrscheinlich ist es ja auch wirklich so, wenn ich irgendwie mitentscheiden kann, mich informieren kann, wenn auch irgendwie meine Sichtweise gehört wird und ich mich dann ja auch mal austausche über ein Thema, diese Erzählungen, die irgendwie kursieren, ja auch nochmal eine andere Richtung nehmen können. Und weil auch gerade schon das Stichwort sozialverträglich fiel, glaube ich, sind wir jetzt an dem Punkt, wo man jetzt einmal fragen muss, was muss denn eigentlich passieren? Also was muss auch da politisch passieren, um irgendwie diese Erzählungen, die es gibt über die ökologische Transformation, die ja auch richtig sind, also es sind Kosten da, es stehen Veränderungen an, irgendwie aber auch nochmal mit, sage ich mal, mit dem aufzufüllen, was ja auch irgendwie stimmt und richtig ist. Also das sind ja zum Beispiel die Klimafolgen in Thüringen oder auch in Sachsen. Es wird gerade in den Regionen immer heißer, immer trockener. Und das betrifft natürlich dann natürlich auch die Menschen vor Ort, gerade auch eben im ländlichen Raum, auch die vielleicht von der Landwirtschaft leben. Was muss passieren, auch eben auf politischer Ebene, um diese Mitsprache irgendwie zu schaffen? Sind es Bürgerräte oder was sind da auch Möglichkeiten, zu denen ihr vielleicht auch forscht bei euch im Institut?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich Aufgabe der Politik, den Menschen zuzuhören
Mhm.
und tatsächlich eben auch ihre berechtigten Sorgen und Ängste ernst zu nehmen, zu reflektieren und dass es zum Beispiel diese Strukturdefizite gibt und sich Menschen dementsprechend eben auch abgehängt, alleingelassen und von der Politik nicht gehört fühlen, ist ein grundsätzliches Problem. Das ist auch kein neues Problem.
Nee.
Und wir sehen ja gerade durch die politische Entwicklung, welche Folgewirkungen das haben kann in Bezug auf den Klimaschutz, auf die Klimapolitik, auch auf ganz konkrete Maßnahmen, eben Nachhaltigkeitstransformation, ja, und diese ganzen Bausteine, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Das ist selbstverständlich wichtig, dass man gerade auch Formen der direkten Mitsprache oder Beteiligung erhöht. Und ich glaube, da gibt es gute Beispiele, ja. Und eben auch, was jetzt den Aspekt anbetrifft, dass es da teilweise eine Überbürokratisierung gibt oder dass eben auch Prozesse nicht klar kommuniziert werden, dass Menschen das Gefühl haben, dass auch über sie, auch so auf Kreisebene, ja, auch teilweise auf kommunaler Ebene, dass letzten Endes über ihre Köpfe hinweg da Entscheidungen getroffen werden oder dass sich eben die große Politik, sei es im Land, sei es im Bund, ja, sei es in der Landeshauptstadt, sei es in der Bundeshauptstadt, sich nicht dafür interessiert, wie die Menschen dort vor Ort leben müssen und welche Problemlagen sie sich stellen. Ja, da muss es ganz klare Veränderungen geben. Ja, das aus wissenschaftlicher Sicht spricht man von Responsivität. Ja, die Bürgerinnen haben diese Erwartung, dass Politik eben letzten Endes auf ihre Anliegen, auf ihre Bedarfe, auch auf ihre Wahrnehmung und Deutung stärker eingeht. Das heißt nicht, dass Politiker einfach alles machen sollen, was eben Umfragen ergeben haben, also entsprechend eben der gemessenen Einstellung oder Wahrnehmung oder Meinung der Bevölkerung, sondern es geht natürlich wirklich darum, eben nochmal in einem viel stärkeren Maße eben auch sowas wie Bürgerdialoge und auch letzten Endes dann wirklich wirksame Entscheidungsprozesse, nicht nur Gelaber, sondern tatsächlich eben auch wirklich Mitbestimmung nochmal neu eben aufzustellen. Und was ganz interessant ist, eine Kollegin von uns hat das auch systematisch untersucht, welchen Stellenwert nicht nur bei Ökologiefragen, sondern generell bei dem Gemeinwesen, beim Leben gerade im ländlichen Raum, aber auch in kleinen und Mittelstädten, auch in größeren Städten, eigentlich eben auch genossenschaftliches, kollektives Engagement hat. Also, ich habe ja vorhin schon über kollektive Beteiligungsformen, eben über so Gemeinnutzorientierung geredet und so. Und überall gibt es natürlich Zusammenschlüsse von Menschen, die gemeinsam wirtschaften. Ja, also nicht nur Agrargenossenschaften, sondern es gibt ja eben auch an dem Genossenschaftsprinzip orientierte Handels- und Produktionsfirmen und so weiter und so fort. Ja, diese Bürgergenossenschaften. Ich meine, die sind auch wichtige Akteure und ich meine, es gibt überall eben auch Bürgerinitiativen und Netzwerke, die sich engagieren und ich glaube, Politik muss da eben auch sehen, dass solche Akteure, die etwas zu sagen haben, die auch die Bevölkerung repräsentieren, mit an einen Tisch genommen werden. Und also teilweise gibt es ja eben auch berechtigte Sorgen und Ängste, dass zum Beispiel eben dieser Strukturwandel nicht angegangen wird oder falsch gemacht wird. Ja, und ich denke, da muss nochmal eben auch nachgeschärft werden.
Also genau alles, was du jetzt gerade gesagt hast, das sind ja so Sachen, die hört man ja nicht zum ersten Mal. Also, ne, dass Menschen gehört werden wollen, dass sie dass sie den Austausch wollen, dass auch gerade irgendwie dieses Kollektive irgendwie wirksamer ist, weil gerade auch in der Klimakrise wurde sich ja sehr lange auf den Einzelnen fokussiert. Was kann der Einzelne tun? Am Ende braucht es ja aber eben auch uns alle. Warum klappt das bisher nicht? Warum kriegt, ich sage es jetzt mal wirklich ganz salopp gesagt, warum kriegt die Politik das bisher nicht hin? Irgendwie auf dieser Ebene die Menschen mitzunehmen.
Ja, gut, es gibt ja auch dieses Sprichwort, dass man eben den Boten dann, den Überbringer von schlechten Botschaften eben praktisch richtet. Und wir sind hier ja wirklich an einem Scheideweg. Eigentlich sind wir das schon seit Jahren oder sowas. Weil einige sagen ja, wir sind schon drüber hinaus. Aber wir sagen natürlich ganz klar, also irgendwo ist jetzt eben auch diese Zäsur erreicht, eben dieser ganz kritische Punkt, wo man sich entscheiden muss, man eben wirklich nicht einschneidende Maßnahmen eben durchführt. Und die sollen natürlich möglichst nicht gegen den Widerstand eben der Bevölkerung durchgeführt werden, sondern mit ihrem Einwillen, ihrer Unterstützung auf demokratischen Wege. Ja, und es ist nochmal ganz klar, dass es eben versäumt worden ist, die Dringlichkeit und die Bedeutung dieser Veränderungsprozesse tatsächlich transparent in die Breite der Bevölkerung zu transportieren, um auch diese Widerstände aufzulösen und letzten Endes eben auch den von zum Beispiel Seite von Klimaleugnern, eben auch von fossiler Lobby, aber eben auch von Rechtsradikalen, Rechtsextremen, Rechtspopulisten organisierten Widerstand zu durchbrechen, ja, oder aufzulösen, dass man natürlich eben auch wirklich nochmal ganz deutlich gesagt hat und aufklärt, dass eben ganz dringend was zu tun ist. Das haben einige Parteien gemacht, andere Parteien eben nicht. Andere Parteien waren eben auch diesem Fortschritts- und Wachstumsmodell, eben sage ich mal, was aus der alten Bundesrepublik eben nach Ostdeutschland, auch nach Thüringen transportiert worden ist, verpflichtet und da eben auch letzten Endes eher motiviert, den Menschen eben eine Sicherheit und ein Wohlstands- und Wachstumsversprechen zu machen, was sich jetzt aber durch gerade eben auch durch Wirtschaftskrisen und die Entwicklung der letzten Jahre sowieso eben als letzten Endes trügerisch erwiesen hat. Und ich meine, wenn es darum geht, Sicherheit zu bewahren, dann braucht die ganze Entwicklung eben Veränderung und dass es da Trägheitseffekte gibt, dass es eben Menschen gibt, die diese Veränderungen nicht wollen, weil sie eben nicht nur mit Geliebten, sondern eben teilweise eben auch mit, ja, faktisch notwendigen Gewohnheiten bisher einhergegangen ist, ja, und weil es eben auch mit harten Einschnitten verbunden werden kann. Also, das ist eben der Knackpunkt, das ist das wichtige Thema, dass das nochmal eben ganz klar kommuniziert wird. Und ich denke, wenn diese Bereitschaft nochmal erhöht wird und wenn klar wird, was eigentlich der Plan ist und welche Strategien tatsächlich jetzt angewendet werden können und sollten, dann kann man eben auch dafür eine vernünftige Politik und für eben auch angemessene Maßnahmen eine höhere Akzeptanz erreichen, als sie bisher gegeben ist. Ja, also teilweise ist den Menschen irgendwie nicht klar, worauf es hinauslaufen soll. Es gibt ja manchmal so utopische Konzepte eben auch von der Stadtplanung, von eben der Verbindung zwischen Stadt und Land. Und es gibt eben Sachen, die unheimlich viel Geld kosten und es wird sehr viel spekuliert. Es gibt aber eben auch viele Dinge, die im Kleinen funktionieren, die aber trotzdem eben nicht gemacht werden, weil sie teilweise eben auch nicht bekannt sind und weil sie dementsprechend dann eben auch keine Akzeptanz und keine politische Umsetzung erfahren. Und hier muss eben auch viel stärker hingeguckt werden. Gerade Thüringen kann sich da ja auf diesen Bereich nicht nur, weil es vom Klimawandel besonders stark betroffen ist, ökologisch, sondern weil es eben auch unter diesem ökonomischen, wirtschaftlichen, sozialen Wandlungsdruck steht, als Zukunftsland neu erfinden. Ja, und ich denke, das ist eine Aufgabe für die Politik nicht nur der nächsten Jahre, der nächsten Jahrzehnte, sondern ab sofort.
Auf jeden Fall. Und das finde ich auch nochmal so wichtig zu sagen, weil das hast du ja auch schon gesagt. Es gibt ja auch in vielen Orten, auch in Thüringen natürlich, Genossenschaften oder auch irgendwie Projekte, wo es klappt. Also wirklich dieses, dass vor Ort schon was passiert. Deswegen will ich gar nicht die Frage danach stellen, wer jetzt dafür verantwortlich ist, dass es das funktioniert, sondern was oder wer sind die Leute, die man da auch irgendwie unterstützen sollte? Also was sind da, wer sind die Leute vor Ort, die jetzt gerade auch schon viel versuchen, aber irgendwie auch da politische Unterstützung brauchen?
Also die Leute, die Unterstützung brauchen, sind gerade die, die zum Beispiel Klimaschutzmaßnahmen gemeinsam vor Ort realisieren, teilweise bürokratische Hindernisse, teilweise eben auch den Widerstand von politischen Entscheidern auf jeweiligen Ebenen überwinden müssen. Diese Leute sollten unterstützt werden. Und ich meine, da kann man eben auch gegenseitig lernen. Es gibt Nachhaltigkeitsnetzwerke, wo sich diese Menschen zusammenschließen. Es gibt diese Modellorte, es gibt Modellregionen in ganz Deutschland, wo man eben auch sehen kann, wie es funktioniert, wie auch eine Nachhaltigkeitstransformation im Kleinen oder etwas Größeren funktioniert. Man sollte natürlich eben gerade diese Leute unterstützen, die sich auch aktiv für die Bewältigung oder den Schutz vor Klimawandelfolgen einsetzen. Also die tatsächlich eben auch dort aktiv sind, wo zum Beispiel Flechten wieder renaturiert werden, wo um letzten Endes eben auch zum Beispiel Kohlendioxid zu binden, wo zum Beispiel aber eben auch diese Folgen einer ökologischen Abwärtsspirale irgendwo abgemildert werden, ja, um eben auch Bevölkerungsschutz zu betreiben. Ja, wenn zum Beispiel es darum geht, auch wieder Flussauen herzustellen oder eben auch letzten Endes Dämme zu errichten gegen Hochwasser und so weiter und so fort. Und das kann natürlich eben letzten Endes auch dann, wie sagt man so schön, Synergieeffekte eben einen Mehrwert bringen. Ja, weil dann Menschen eben auch sehen, na ja, also ihr kümmert euch um mich. Und ich habe dann letzten Endes eben auch ein anderes Verhältnis zu euch, wenn ihr jetzt vielleicht mit dieser abgehobenen Erzählung kommt, eben, dass da viel mehr gemacht werden müsste, dass sich die Politik eben letzten Endes verändern müsste. Und ich denke mal eben diese Sensibilität, dass es eine Nachhaltigkeitspolitik geben muss und eben auch in so gesehen eben einen Systemwechsel und in Bezug auf unsere Produktionslebensweisen. Ja, also diese Unterstützung kann man eben auch vor allen Dingen eben mit regionaler und lokaler, konkreter Arbeit zusammen mit den Menschen eben sehr stark eben entwickeln.
Ich fand das nochmal super spannend. Ich fand den Punkt auch nochmal interessant, von wegen, dass ja auch einfach politisch beim Klimaschutz lange viel verschlafen worden ist und jetzt natürlich viel in einem kurzen Zeitraum irgendwie passieren soll.
Ja.
Das ist natürlich etwas, was enorm verunsichert und was natürlich, wo sich die Leute auch denken, wie sollen wir das jetzt alles irgendwie auf einmal machen? Also das ist ja wirklich auch gar keine West-Ost-Frage, sondern so, das kennt man ja selber irgendwie von den, weiß nicht, jetzt zum Beispiel meinen eigenen Eltern, die sich auch dreimal gefragt haben, können wir das mit der Solaranlage jetzt machen? Und Wärmepumpe, ist das überhaupt möglich finanziell? Und wieso jetzt eigentlich alles auf einmal? Warum kam das irgendwie nicht schon früher, dieser Punkt, dass man da mehr drüber gesprochen hat, gesellschaftlich?
Ja, entscheidend ist halt diese Diskussion, wie wollen wir leben? Und wenn man natürlich das Ideal einer wachstumsorientierten, auch konsumorientierten, auch also auf einem sehr hohen Niveau konsumorientierten Gesellschaft eben auch nicht hinterfragt und nicht darüber debattiert, ob es eben auch gewisse Einschränkungen gibt, die vielleicht gar nicht so negativ zu betrachten wären. Wenn man das nicht diskutiert, dann werden wir natürlich auch langfristig eben auch auf die schiefe Bahn eben kommen. Beziehungsweise, also es wird ja gesagt, dass wir eigentlich schon damit auf der schiefen Bahn sind seit einer ganzen Weile. Und dass eben auch diese Folgewirkungen letzten Endes eben bis hin dann zu dem Klimawandel an sich, der ökologisch-meteorologischen Katastrophe mit ihren Folgewirkungen, dadurch eben erst hervorgerufen worden ist. Und ich meine, wirkt eben auf einige zynisch, weil sie für sich eben diesen Wohlstand nicht erkennen können, eben weil sie eben auch besorgt sind darum, dass sie eben den Wohlstand, den sie sich mühsam erarbeitet haben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten eben aufgeben sollen. Ja, aber es gibt natürlich eben auch doch nochmal Abschichtungen und wir müssen uns natürlich eben unterhalten, ob es zum Beispiel sinnvoll ist, dass die, die es sich leisten können, aufs Auto zu verzichten, eben trotzdem einfach aus Spaß ein Auto haben. Und wenn das natürlich unter eben letzten Endes Zwang und Einschränkung der Freiheit nur diskutiert wird, ja, und damit abgeblockt wird, da gehen wir natürlich eben in diese Schieflage hinein. Und das haben wir jetzt eben in den letzten Jahren sehr stark gesehen, dass eben auch gezielt versucht wird, das eben als Freiheitsbeschränkung und als quasi diktatorisch, als antidemokratisch zu labeln, wenn solche Debatten geführt werden, ob umgangssprachlich ausgedrückt nicht auch ein bisschen übertrieben wird mit dem Wohlstandskonsum, gerade in Deutschland, auch in Teilen der ostdeutschen Bevölkerung. Nicht allen geht es schlecht, ja. Also einige Leute erfreuen sich ja hier auch in Ostdeutschland einen sehr hohen Konsum. Niveaus, nicht nur in den Städten, auch im ländlichen Raum, nicht nur Akademiker, auch Menschen mit mittlerer Qualifikation, nicht nur Menschen, die in Arbeit sind, sondern auch Leute, die verrentet sind. Nicht nur alte, sondern auch jüngere Menschen. Und diese Debatten müssten natürlich geführt werden, weil letzten Endes es nicht darum geht, dass man jemanden absichtlich was weggenommen haben möchte, sondern dass es eben tatsächlich darauf hinausläuft, dass vielleicht unser Lebensstandard noch viel stärker bedroht wäre, wenn wir uns jetzt nicht freiwillig letzten Endes eben auch kollektiv als Gesellschaft den entsprechenden Veränderungsdruck eben nicht aussetzen, sondern da eben aktiv dagegen wirken und mitgestalten.
Ich glaube, das ist halt diese Schwierigkeit also dem eigenen Leben irgendwie das so in diesen Zusammenhang zu setzen mit dem, was in Zukunft irgendwie durch Klimafolgen, weil man es immer noch so weit weg einfach sieht, ne? Obwohl wir es natürlich auch schon, weiß nicht, wir hatten jetzt so viele Überschwemmungen dieses Jahr alleine, wo ich mir auch irgendwie immer denke, schade, dass das irgendwie, dass wir da irgendwie auch noch immer zu wenig drüber sprechen, dass man das ja alles irgendwie vermeiden könnte, wenn man, oder nicht immer komplett, aber zumindest einen großen Teil vermeiden könnte, wenn man die richtigen, ja, Vorkehrungen treffen würde und zumindest auch in Zukunft. Und ich glaube, das ist dieses große Thema, dass wir einfach diese großen Verzichts- und Verbotsdebatten haben, anstatt wirklich darüber zu sprechen, was das für uns auch bedeutet.
Ja, wenn man über Lebensqualität redet, dann kann das teilweise eben auch so gewertet werden, so wie jetzt gibt es bittere Medizin und die verpackt man aber in ein Stückchen Zucker, so wie man Kindern Medizin verabreicht. Und letzten Endes ist es eine Mogelpackung jetzt aus der Wahrnehmung der Leute. Ja, Verbesserung von Lebensqualität und so weiter und so fort. Aber nicht, wenn ich dann keinen Job mehr habe und wenn ich mir dann überhaupt nichts mehr leisten kann und wenn mein Arbeitsplatz gestrichen wird und wenn ich nicht mehr in Urlaub fliegen kann und so weiter und so fort. Ja, und das sind halt sehr große und komplexe Debatten. Für mich ist halt wesentlich, dass man durchaus eben auch von der Forschung her sehen kann, dass je größer die Furcht von diesem Klimawandel eben auch selbst betroffen zu werden, desto größer auch die Bereitschaft ist, eben effektive Maßnahmen zum Klimaschutz, auch auf politischer Ebene, aber auch ganz konkreter Ebene, zu unterstützen. Und ich meine, das ist auch so ein bisschen wie aus Schaden wird man klug, ja, bloß eben in der
Einmal auf die
Antizipation,
einmal
also
auf
in
die
der
Herdplatte
Vorausschau,
fassen.
dass man irgendwie letzten Endes das über Angst eben kommuniziert und dass es natürlich eben auch Leute gab, die gesagt haben, Leute, das ist tatsächlich eben so ein angstbesetztes Thema und das lähmt, ja. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich noch mal eben also nicht hier als Durchhaltepropaganda zu verunglimpfende, aber wirklich eben positive Formen eben der Kommunikation wählen, ja. Also eben auch Menschen dafür zu begeistern, dass sich unsere Gesellschaft irgendwie wieder zum Guten wandelt in diesem Aspekt des Verhältnisses, sage ich jetzt mal ein bisschen philosophisch ausgedrückt, von Mensch und Natur ist ins Ungleichgewicht gekippt. Und das heißt nicht, dass wir wieder zurück eben vor die Deindustrialisierung treten müssen, wie es ja auch einige behaupten, ja, teilweise eben auch mit sehr, sehr doppelbödiger Motivation und Implikation, sondern es geht natürlich dazu, dass wir letzten Endes eben auch so in eine Art neue Moderne eintreten und letzten Endes eben da auch nochmal Dinge versuchen, ins Gleichgewicht wieder zu rücken, jedenfalls so gut, wie wir es können.
Das war ein sehr langes Gespräch, aber wie ich eben auch finde, ein sehr spannendes Gespräch mit vielen wichtigen Erkenntnissen, die helfen können zu verstehen, woher bestimmte Stimmungen, Dynamiken, ja auch die ganzen Erzählungen, über die wir gesprochen haben, aber eben auch Sorgen kommen, die es ja auch eben wirklich gibt. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal klar geworden. Und vor allem eben auch die ganzen, ja, Erkenntnisse, die es auch schon gibt, was eben helfen könnte, diese, ja, Stimmungen und Dynamiken zu durchbrechen und eben auch wieder eine demokratische Auseinandersetzung mit der ganzen Thematik der Klimakrise irgendwie zu schaffen, ist auf jeden Fall etwas, worüber wir hier immer wieder sprechen werden. Und ich freue mich auch schon jetzt mit Samira darüber zu sprechen, denn ich hoffe natürlich, dass sie diese Folge an ihrem Krankenbett, nein, so schlimm ist es nicht, aber dass sie auf jeden Fall reinhört und wir da nochmal in der nächsten Folge drüber sprechen können. Wir wollen auch auf jeden Fall nach der Landtagswahl in Brandenburg, die ja am 22. September ansteht, auch nochmal insgesamt auf die Wahlergebnisse schauen und vor allem auch mit der Frage, was das jetzt für die nächste Bundestagswahl bedeutet, die dann nächstes Jahr ansteht und natürlich auch für die Klimapolitik, also ob daraus irgendwelche wieder Schlüsse gezogen werden können oder auch insgesamt, warum oder wie dieses Thema dann jetzt vielleicht auch bei den Wahlen noch weiter genutzt wurde oder genutzt wird oder dann auch eben anschließend, was vielleicht auch da auf Bundesebene rausfolgen kann. Ich möchte euch aber natürlich nicht ohne eine Empfehlung entlassen. Und zwar gibt es von mir diese Woche ein Buch als Empfehlung. Das ist das Buch Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt von Steffen Mau. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das auch wahrscheinlich schon in meiner Story gesehen, weil ich es da auch schon wirklich mehrfach, glaube ich, empfohlen habe. Auch viele Erkenntnisse drin, viele, viele spannende Studien, Umfragen. Das war wirklich richtig, also wirklich auch eine, ich will nicht sagen harte Lektüre, aber das musste man schon lesen und dann mal beiseite legen und drüber nachdenken. Viel auch, was man diskutieren kann, glaube ich. Also, aber auch eben viele spannende Erkenntnisse und auch nochmal der Blick zurück auf die Zeit der Wende und der Nachwendezeit, die vor allem natürlich auch, sag ich mal, meiner Altersgruppe jetzt nicht unbedingt noch so präsent sind. Deswegen, ja, große Empfehlung. Vielleicht habt ihr Lust, euch das auch nochmal durchzulesen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn ihr diese Folge teilt, wenn ihr uns auch noch einen Stern oder Sternebewertung dalasst oder uns auch Kommentare hinterlasst.